Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Personio für alle Unternehmer unter euch. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist der Zahltag oft alles andere als Routine, sondern jeden Monat aufs Neue ein Stresstest, manuelle Datenpflege, Compliance-Risiken, kurzfristige Änderungen. Genau hier setzt Personio Payroll an. Mit automatischer Datenübernahme direkt aus dem HR-System, integrierten Compliance-Prüfungen und fehlerfreien Abrechnungen läuft die Lohnabrechnung deutlich effizienter und vor allem zuverlässig. Das alles in einem System, das lokale Anforderungen erfüllt. Heißt konkret weniger Stress, weniger Fehler und Mitarbeiter, die pünktlich ihr Gehalt bekommen. Mit der All-in-One-Lösung von Personio, von Recruiting über Personalverwaltung bis hin zur Lohnabrechnung, steigern bereits über 15.000 Unternehmen in Europa ihre Produktivität und gewinnen Zeit für strategische Themen wie Mitarbeiterbindung und Entwicklung. Alle Infos findet ihr auch unter personio.de/missionmoney.
Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen. Und was das für dich und dein Geld bedeutet.
Heute ist Dienstag, der 8. Juni und wir sprechen über die Zinsängste in Europa, die schnelle Erholung im KI-Hype nach dem Ausverkauf am Freitag und wir sprechen über Greg Abel, den aggressiveren, weil risikoreicheren Warren Buffett. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Johannes Bauer und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Ja, alle Techies können aufatmen, denn nach dem recht kräftigen Ausverkauf bei den US-Tech und vor allem natürlich den KI-Werten am Freitag schlägt die Buy-the-Dip-Army zum Wochenstart zu und sorgt für eine kräftige Erholung. Nvidia-Chef Jensen Huang hat heute Morgen in Südkorea noch auf Terminen groß verkündet, dass der Dip doch eine tolle Kaufgelegenheit sei, weil ja der KI-Ausbau gerade erst begonnen hat.
Und wenn Huang den Marschbefehl gibt, dann folgen dem natürlich alle.
So ist es, Optimismus kann sich durchaus lohnen, auch wenn wir natürlich nicht wissen, ob er wirklich selber nachgekauft hat. Aber die Erholung kam sicher schneller, als er das selber so vermutet hätte.
Und zwar quasi sofort. Die US-Indizes zogen jedenfalls am Nachmittag gleich kräftig an, getragen von den KI-Aktien. Der S&P 500 steigt um mehr als 1%, der Nasdaq 100 sogar um mehr als 2%. Und das, obwohl sich der Ölpreis wegen des Iran-Konflikts heute wieder kräftig verteuert hat. Ganz vorne bei den Tagessiegern sind vor allem Chip-Werte, die in der vergangenen Woche ziemlich federn lassen mussten. Intel schoss um mehr als 12% nach oben. Micron nach dem Minus von 13% am Freitag legte heute um mehr als 10% zu. Und der iShares Semiconductor ETF, der die Chipwerte aus 23 Ländern beinhaltet, schoss heute um mehr als 7% nach oben. Auch da gab es einen Rutsch am Freitag um 10%.
Ganz schön viel wohler unterwegs. Auch Broadcom und Nvidia konnten sich deutlich erholen. Zu den ganz großen Gewinnern zählte neben Intel aber, man muss schon fast sagen, mal wieder in letzter Zeit ein Dauerbrenner, Marvel Technologies. Die Aktie ging um mehr als 13% nach oben, nachdem verkündet wurde, dass die Aktie am 22. Juni in den S&P 500 aufgenommen wird. Seit Jahresanfang hat sich die Aktie mehr als verdreifacht, by the way, und ich habe sie nicht.
Ja, ich auch nicht.
Leider. Letzte Woche gab es ja schon mal einen recht kräftigen Kurssprung. Ausschlaggebend war auch da ein gewisser Nvidia-Gründer, Huang, der prophezeite nämlich, dass Marvell das nächste Mitglied im berühmten 1-Million-Dollar-Club sein wird. Also das Unternehmen es auf einen Börsenwert von mindestens 1 Billion bringen wird. Im Moment sind es gerade mal 230 Milliarden. Da ist noch viel Weg zu gehen.
Das ist noch sehr viel Luft. Das ist ja quasi fast noch mal eine Verfünffachung vom aktuellen Stand.
Ja, kann man so raushauen.
Ja, vielleicht ein bisschen zu viel Optimismus, Herr Huang, ehrlich gesagt. Diese Worte werden mir definitiv auf die Füße fallen.
Definitiv.
Neben Marvel steht auch noch der Elektronikhersteller Flex auf der Liste für die Aufnahme in den S&P 500. Rausfliegen werden aus dem größten und wichtigsten US-Index Pool und ein amerikanischer Traditionskonzern, der Suppenhersteller Campbell's Soup. Das Unternehmen wurde 1869 gegründet und ist seit 1957 im S&P 500 Wahnsinn, vertreten. Ja. Da endet also eine Ära. Der Kult um Campbell's Soup ist längst verblasst. In den vergangenen 5 Jahren hat die Aktie mehr als 50% ihres Werts verloren. In den vergangenen 40 Jahren hat die Aktie gerade einmal 180% zugelegt.
Da ziehst jetzt keiner mehr mit dem Ofen, hinterm Ofen vor.
Ja, vergleich das mal mit Marvel, mit der Verdreifachung
im letzten Jahr. In 5 Monaten, 5,5. Da haben, muss man auch dazu sagen, die Suppenbilder von Andy Warhol definitiv eine bessere Wertentwicklung hingelegt. Würde ich jetzt mal auf so aus der Fall. Hüfte raus sagen. So, ansonsten ist der KI-Hype natürlich wieder zurück. Cerebras Systems schossen heute um 17% nach oben, nachdem insgesamt 9 US- Analystenhäuser heute eine Kaufempfehlung rausgehauen haben für den KI-Chip-Hersteller. Die Aktie ist noch keinen vollen Monat am Markt und hat jetzt schon knapp 30% zugelegt.
So geht das. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich greife mir gerade an den Kopf. Das ist ein bisschen absurd mal wieder an der Stelle. Wenn wir schon über den KI-Hype reden, auch die Aktie von Corning schoss heute nach oben und zwar um fast 7%, nachdem Amazon verkündet hatte, Glasfaserkabel und Verbindungen von Corning im Wert von mehreren Milliarden Dollar zu kaufen für die eigenen Rechenzentren. Weil der Deal sich über viele Jahre erstreckt, wird Corning in den USA die Produktion hochfahren und mehr als 1000 neue Jobs schaffen.
So schaut's aus. Und auch sonst hat der Ausverkauf am Freitag dem Optimismus in den USA keinen Abbruch. Im Gegenteil, es wird in der Breite doch als klassisches reinigendes Gewitter eingestuft. Selbst der frühere absolute Permabär der Wall Street, der berühmte Mike Wilson, sah die Korrektur als sehr gesund und healthy an. Der Aktienstratege von Morgan Stanley rechnet damit, dass die US-Börsen in diesem Jahr noch richtig kräftig zulegen werden, trotz hoher Bewertung, trotz KI-Hype, trotz hoher Ölpreise und potenziell steigender Zinsen. Warum auch nicht?
Das will was heißen, wenn die Aussage von einem Bär wie Wilson kommt oder von einem ehemaligen Bär. Auch die Citigroup hat ihre Kursziele für US-Aktien nach oben geschraubt, dank des stärkeren Gewinnwachstums der Unternehmen im ersten Quartal und der angehobenen Aussichten für die kommenden Quartale. Bis zum Jahresende rechnen die Strategen der Bank jetzt mit einem S&P 500-Zuwachs auf 8.100 Punkte. Bislang lag das Ziel für den Index bei 7.700 Zählern.
Ja, ein bisschen mehr Optimismus kann eigentlich nicht schaden, denn es kann diese und auch nächste Woche doch noch den ein oder anderen kleinen Dämpfer geben. Im Wochenverlauf kommen nämlich zum Beispiel noch neue Inflationsdaten für die USA, die natürlich etwas stärker oder höher ausfallen werden. Und dann nächste Woche tagt die US-Notenbank Fed erstmals dann unter dem Vorsitz des neuen Präsidenten Kevin Warsh. Trump ist sich nicht ganz so sicher, ob Warsh auch wirklich brav parieren wird. Er ist ja sein neuer großer Vertrauter und sein Buddy, denn er ließ am Wochenende gleich mal verkünden, dass es definitiv keine Zinserhöhungen bräuchte, sondern eher eine Senkung. Die wäre super.
Ja, das ist klar, dass Trump das so sieht. Wenn ich Warsh wäre, ganz ehrlich, ich würde es genau nicht so machen und allen entgegenwirken, die sagen, du bist nur Trumps Schoßhund. Mal schauen, wie er das sieht. Die Einschätzung von Trump auf jeden Fall, die teilen nicht ganz so viele Volkswirte. Der überraschend starke US-Arbeitsmarkt und die steigende Inflation sollten eher für eine Zinserhöhung sprechen. Im Lauf des Jahres oder spätestens Anfang nächsten Jahres preist der Markt einen Zinsschritt nach oben ein. Nächste Woche dürfte wahrscheinlich eher nichts passieren. Das ist eigentlich schon ausgemacht, aber ein paar kritische Anmerkungen des neuen Fed-Chefs könnte die Märkte natürlich nervös machen.
Ja, da wollen wir mal sehen, wie souverän er da im Pressekonferenzen auf Notenbanker Englisch ist. Wird durchaus eine spannende Presserunde werden oder Frage- und Antwortrunde. In Europa ist die Lage ja bekanntlich ganz schön anders im Moment. Die EZB, die tagt schon in dieser Woche. Also diesmal ist nicht alles in der gleichen Woche. Am Donnerstag wird dann EZB-Ratspräsidentin Christine Lagarde die Zinsentscheidung verkünden. Viele Investoren befürchten nach den jüngsten Äußerungen diverser Ratsmitglieder, dass die EZB die Zinsen anheben wird um 0,25% insgesamt. Eingepreist hat der Markt für dieses Jahr bereits 3 Zinsschritte nach oben.
Wobei man da auch dazu sagen muss, dass der Leitzins der EZB deutlich niedriger ist als der der Fed. Es geht die Sorge um in Europa, dass die EZB nicht den Fehler des letzten Inflationsschubes machen und früh dran sein will, dieses Mal mit einer Zinserhöhung. Und damit könnten sie den Fehler aus dem Jahr 2011 wiederholen. Damals erhöhte die Notenbank zweimal die Zinsen in der Befürchtung deutlich steigender Inflationsraten und musste dann zurückrudern, weil in der Folge die Staatsschuldenkrise sich verschlimmerte und Europa in eine Double-Dip-Rezession rutschte. Am Freitag gibt es dann als Verstärker noch die Inflationsdaten aus dem Euroraum und den wichtigsten europäischen Ländern.
Ja, es ist also eigentlich ziemlich wurscht, was sie macht. Sie können es niemandem recht machen.
Du machst verkehrt.
Definitiv ist die EZB da in einer schlechten Lage, aber ich glaube, eine Zinserhöhung wird der Markt nicht so gut fressen, weil wir haben ja hier nicht so wahnsinnig viel Wirtschaftswachstum im Moment. Das wird schwierig. Ja. Wir werden sehen. Aktienseitig bleibt Europa sowieso weiterhin hinter den USA zurück. Natürlich auch, was die Hoffnung auf mehr Wachstum angeht. Denn wegen der wieder gestiegenen Ölpreise und dem fehlenden Friedensplan im Irankrieg geht es für Europas Börsen auch heute wieder eher leicht bergab. Im Gegensatz zu den Amis. Der DAX verlor rund 0,5%. Der Stoxx 600, der kam immerhin mit einem kleinen Minus von 0,1% noch recht glimpflich davon.
Auf der anderen Seite waren die Kursverluste auch nicht so deutlich am Freitag wie bei den US-Indizes. Auf die Stimmung drückte in Europa mal wieder die Auftragslage, beziehungsweise in Deutschland die Auftragslage in der deutschen Industrie, denn die ist im April doppelt so stark gesunken wie erwartet. Die Auftragseingänge sanken um fast 4%. Schwach war die Nachfrage vor allem aus den Euroländern und die wichtigen Branchen Maschinenbau und Autoindustrie hatten im April zu kämpfen. Commerzbank-Chef Volkswirt Jörg Krämer geht daher jetzt davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal leicht schrumpfen wird und das Mini-Plus nicht halten kann.
Ja, es wird also eher schlimmer denn besser. Einiges in Bewegung gab es heute dann trotzdem noch, vor allem in der Pharmabranche, denn der Schweizer Riese Roche hat sich in die Entwicklung und Vermarktung eines Blutkrebswirkstoffs von Nurix Therapeutics eingekauft. Es gibt für Nurix erstmal eine Vorabprämie von $700 Millionen und insgesamt inklusive dann von Meilensteinzahlungen, wenn die Erfolge dann kommen, könnte der Deal auf $2,3 Milliarden anwachsen. Der Wirkstoff soll dann im Sommer in die dritte klinische Testphase kommen. Die Aktie des US-Unternehmens Nurix schoss heute vorbörslich erstmal um mehr als 20% nach oben. Am Nachmittag hat sich das alles dann wieder etwas beruhigt und das Plus lag dann noch bei satten 8%.
Da wurden sich ja fleißig Gewinne mitgenommen bei so einem großen Kurssprung. Ja,
das glaube ich auch.
In die andere Richtung ging es heute hingegen für Zealand Pharma. Das US-Unternehmen verlor ein Fünftel seines Börsenwerts, also ebenfalls 20%. Das Unternehmen ist Partner von Boehringer Ingelheim bei der Entwicklung einer neuen Abnehmspritze. Und die veröffentlichten Daten der Phase-3-Studie sind eher gemischt ausgefallen. Zwar gab es eine deutliche Gewichtsabnahme bei den Patienten, aber gleichzeitig war die Abbruchrate relativ hoch wegen zu großer Nebenwirkungen.
Und dann ist im italienischen Bankensektor noch ganz schön die Hölle los. Und nein, es geht ausnahmsweise mal nicht um Unicredit und die Commerzbank.
Ein Glück.
Die älteste Bank der Welt, Monte del Paschi, schoss um 12% nach oben heute. Denn der italienische Rivale Banco BPM kündigte gestern an, Monte del Paschi zu Fusionsgesprächen einladen zu wollen. Und parallel dazu gab es von Intesa San Paolo bereits ein Übernahmeangebot über 30,6 Milliarden Euro. Und da bahnt sich dann eine Übernahmeschlacht an, um die alte italienische Traditionsbank, denn noch mehrere Mitbewerber könnten ins Bietergeschehen einsteigen.
Ganz schön was los im Bankensektor in letzter Zeit. Abschließend gibt es noch eine frohe Kunde für alle Bitcoin-Jünger. Nach der recht schwarzen Woche mit einem kräftigen Kursverlust zuletzt, Michael Saylor, wer auch sonst, hat verkündet, dass sein Unternehmen Strategy für mehr als $100 Millionen Bitcoin nachgekauft hat. Die Woche davor hatte Strategy das zum ersten Mal seit vielen Jahren Bitcoin verkauft, obwohl Saylor das bis vor kurzem noch kategorisch ausgeschlossen hatte.
Da gilt wie immer, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
Das trifft auf Michael Saylor besonders häufig zu.
Ja.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Investorenlegende Warren Buffett ist ja bekanntlich Ende 2025 als Chef von Berkshire Hathaway zurückgetreten, aber er mischt natürlich noch kräftig mit, was die Entscheidungen der Beteiligungsholding angeht. Wenn er Aktien zukaufe, dann in Absprache mit Buffett, sagte sein Nachfolger Greg Abel vor ein paar Tagen.
Das werden Investoren gerne hören, deswegen ist es wahrscheinlich auch so kommuniziert worden. Dass Abel auf den Rat des mittlerweile 95-jährigen Altmeisters hört, werten Anleger natürlich als gutes Zeichen. Schließlich gilt Buffett als einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten und Berkshire Hathaway als sein Meisterstück. Der Abschied fiel ihm auch sichtbar schwer. Wie gesagt, 95 Jahre, da muss man die Verantwortung dann irgendwann auch mal abgeben.
Ja, besser ist es, aber er mischt ja immer noch kräftig mit. Seit Anfang des Jahres leitet also nun Greg Abel die Holding und die jüngsten 13F-Mitteilungen, also die Pflichtmitteilungen an die US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC, die zeigen schon mal, wohin die Reise für Berkshire gehen könnte unter dem neuen Chef. Dabei zeigt sich nämlich, Abel geht schon ein bisschen mehr ins Risiko, als das sein Vorgänger und Mentor Buffett getan hat.
Unser Kollege Jens Masur hat Berkshires erste Zu- und Verkäufe unter Abel analysiert und einen Artikel über die 5 Aktien geschrieben, auf die Berkshire jetzt setzt. Bevor wir über die reden, sprechen wir aber kurz noch über die Unternehmensbeteiligung, von denen sich Abel getrennt hat, also komplett getrennt hat, nicht nur verringert. Da sind nämlich auch einige prominente Namen dabei.
So, und da bleibt er quasi eigentlich seinem Vorgänger treu, denn der hat ja auch mehr verkauft als gekauft in den letzten Monaten oder eigentlich sogar fast Jahren. Das Kreditunternehmen Visa und Mastercard oder die beiden Kreditkartenunternehmen Visa und Mastercard, die flogen bis Ende März zum Beispiel raus aus dem Portfolio. Aber auch der Versicherer United Health, die Pizzakette Domino's und das prominenteste Opfer von Abels Frühjahrsputz sozusagen, der Hyperscaler Amazon.
Noch mehr Bargeld also für Abel, der auch fleißig neue Beteiligungen aufgemacht hat und bei bestehenden Beteiligungen Aktien hinzugekauft hat. Also ist jetzt nicht alles nur in diese riesige Menge Bargeld geflossen. Komplett neu dabei ist Macy's, der größte Warenhausbetreiber in den USA. Das war schon eine kleine Sensation, weil erstmals seit 1966 wieder eine Warenhausaktie im Portfolio von Berkshire gelandet ist.
Und ein Unternehmen, das zuletzt jetzt auch nicht so wahnsinnig geglänzt hatte, aber vermutlich liegt es genau daran.
Irgendwas würde darin sehen.
So ist es, denn es ist zugegebenermaßen mit 55 Millionen Dollar eher eine ziemlich, ziemlich kleine Position. Die muss man schon mit der Lupe suchen, was Abel da aufgemacht hat. Aber Macy's hat vor allem Bekleidung und Haushaltswaren und Kosmetik im Angebot. Wer mal in New York war, auf jeden Fall ein Besuch wert. Das alte Einkaufshaus da in Manhattan ist so ein bisschen wie Galeria, nur in erfolgreich und auch ein bisschen schicker. Die letzten Quartalszahlen waren jetzt dann wieder etwas besser. Macy's hat ein ziemlich großes Immobilienportfolio und kommt bis 2029 voraussichtlich auf eine Dividendenrendite von 3-4%. Unser Kollege Jens meint, das sieht ganz nach einem klassischen Buffett-Value-Investment aus.
Definitiv. Ebenfalls eine komplett neue Beteiligung kam mit Aktien von Delta Airlines hinzu, einer der drei größten Airlines der Welt. Das dürfte schon ein Grund gewesen sein, aber auch die Finanzlage von Delta ist stark. Gute Voraussetzungen, um von einer Erholung des Sektors zu profitieren, dem noch vor kurzem die hohen Kerosinpreise infolge des Irankriegs stark zugesetzt hatten. Naja, also fast allen stark zugesetzt hatten, bis auf Delta. Die Aktie erreichte Ende Mai nämlich ein neues Rekordhoch.
Und damit kommen wir mal zu den Aktien von Unternehmen, bei denen Abel quasi die Position nur aufgestockt hat, also nicht neu ins Depot aufgenommen hat. Allen voran der Tech-Gigant Alphabet, von dem hatte Buffett quasi als eine der letzten Amtshandlungen im dritten Quartal vergangenen Jahres noch Aktien im Wert von 4,3 Milliarden Dollar gekauft. Abel hat diese Position dann im ersten Quartal mal eben verdreifacht. Stand Ende März war Alphabet damit bereits die siebtgrößte Position im Depot von Berkshire und das wird sich wahrscheinlich noch ziemlich schnell ändern, denn Alphabet hat ja letzte Woche verkündet, dass sie eine Kapitalerhöhung machen werden, um den ganzen KI-Hype bezahlen zu können und Berkshire hatte schon angekündigt, 10 Milliarden mitzugehen und für 10 Milliarden also nochmal neue Aktien zu kaufen.
Und seit dem Tief der Aktie, das war Ende März, hat Alphabet gut 30% zugelegt. Der Erfolg gibt da Abel also recht, obwohl das schon eher ein riskanteres Investment ist. Wir hatten es eingangs gesagt, als man es in dieser Form und Größe von Buffett gewohnt war, obwohl auch der ja schon in Alphabet investiert hatte. Unser Kollege Jens meint, das Management von Alphabet mache einen exzellenten Job. Die Werbeerlöse sind immer noch hoch. Da gab es ja Befürchtungen, dass KI das disruptieren würde. Das Gegenteil ist der Fall. Und bald könnte Alphabet auch durch seine Beteiligung an SpaceX richtig Kasse machen. Da ist ja der, steht ja der Börsengang an am Freitag. Wenn da alles glatt geht, dann würde Alphabet damit richtig Geld verdienen. Ob das am Ende so kommt, da wäre ich jetzt mit meiner Prognose sehr, sehr vorsichtig.
Ja, ist schon viel Hype in diesem Börsengang. Und wo viel Hype ist, da kann halt auch mal schnell ein Ausrutscher kommen. Wir werden es sehen nächste Woche. Deutlich solider. Im Gegensatz dazu ist da schon die New York Times tatsächlich eine Zeitung. Wie oldschool, könnte man da jetzt sagen. Die New York Times ist natürlich in erster Linie nicht nur die gute alte Tageszeitung, sondern immer mehr ein Digitalanbieter mit Millionen Abonnenten, die zum Beispiel begeistert Wordly spielen, wer nicht. Aber auch in ihrem Kerngeschäft, dem guten alten Journalismus, ist die Zeitung nach wie vor eine der besten der Welt, vielleicht sogar die beste überhaupt. Tja, auch der Aktienkurs kann sich durchaus sehen lassen, plus 13% seit Jahresbeginn und auf 10-Jahres-Sicht lässt die New York Times Aktie sogar den S&P 500 locker hinter sich. Das ist durchaus überraschend.
Hätte ich auch nicht gedacht, nee, bis ich den Text gelesen habe von Jens. Ich übernehme mal die letzte Aktie, die laut unseres geschätzten Kollegen dank des neuen Berkshire-Chefs interessant sein könnte für Anleger. Und das ist, Trommelwirbel, Berkshire Hathaway.
Wie überraschend.
Auf Buffett folgt Abel, aber daran, dass Berkshire auf einem riesigen Haufen Bargeld sitzt, hat sich bislang kaum etwas geändert. Ende März waren das mal eben 400 Milliarden Dollar.
Tja, und davon nahm Abel zu seinem Start ins Amt jetzt immerhin 234 Millionen Dollar in die Hand und kaufte Aktien von Berkshire zurück. Analysten erwarten noch mehr Aktienrückkäufe und das könnte die Aktie der Beteiligungsholding natürlich auch stützen. Wie weit sie dann steigt, wird vor allem von Abels Geschick in den nächsten Jahren natürlich abhängen. Dieses Jahr ging es im Januar ja mal bergab. Aktuell steht wieder auf dem gleichen Kurs wie zu Jahresbeginn bei roundabout 420 Euro.
Wer den ganzen Artikel von Jens Masur lesen möchte, unserem Kollegen, der findet ihn auf Focus Plus. Darin geht es auch um den Lebenslauf von Greg Abel, vom Wirtschaftsprüfer bis an die Spitze der wohl bekanntesten Beteiligungsholding der Welt, Berkshire Hathaway. Den Link zum Artikel, den findet ihr wie immer in den Shownotes.
Ja, absolut. Leseempfehlung von uns, auch von mir. Ich fand sie wirklich spannende Geschichte. Auch wie gesagt, zu den Unternehmen einiges mit drin. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. So, und ansonsten würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf für heute. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns, hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen könnten.